Die Geschichte unserer Zukunft.
The reason I focus on the US and China is they're the only two countries where people are crazy enough to spend the billions and billions of dollars that are required to build this new vision. This fight, this battle, will be the defining battle.
Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. We will have for the first time something that is smarter than the smartest human.
As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first.
So let me be very, very clear. AI isn't a tool in our hands. AI is an agent.
Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden.
Does humanity know what it's doing?
Nein.
An die Menschheit der Zukunft. Das Manifest des digitalen Humanismus.
Im Mai 2019 wurde an der Technischen Universität in Wien ein Manifest verfasst, das möglicherweise eine große Zukunft hat. Das Manifest des digitalen Humanismus. Zu den Autoren gehören über 100 Wissenschaftler aus Informatik, Philosophie, Soziologie und anderen Disziplinen. Weitere 1000 Persönlichkeiten, auch aus Politik und Industrie, haben es seither unterzeichnet und unterstützen das Manifest. Mein heutiger Gast ist dessen Initiator, Dr. Hannes Werthner. Er war Informatikprofessor und bis 2019 Dekan der Fakultät für Informatik der TU Wien. Im Januar ist sein Buch mit dem Titel Digitaler Humanismus im Picus Verlag erschienen und ich wollte zuerst wissen, wie man im verschlafenen Wien ein Manifest schreibt, das es bis ins Europäische Parlament schafft.
Es ist oft eine Mischung aus geplant und Zufall.
Mhm.
Zu dieser Zeit war ich auch Dekan an der Fakultät und als Dekan habe ich mir ein sogenanntes International Advisory Board eingerichtet, das mich in meiner Zeit als Dekan begleitet hat und auch bestimmte Dinge vorgeschlagen hat, wie sich die Fakultät ausrichten soll. Wir haben in dieser Zeit die Fakultät internationalisiert, wir haben das Laufbahnmodell verändert und wir haben die Schwerpunkte der Arbeit an der Fakultät für Informatik nachgeschärft und ein bisschen umstrukturiert. Und alles auch in Richtung Qualität und internationale Sichtbarkeit. Und dieses Advisory Board, es waren 5 Kolleginnen und Kollegen weltweit, von den USA bis nach Singapur. Die haben sich 1 bis 2 Mal im Jahr getroffen und haben diese Arbeit von mir begleitet und haben Ratschläge gegeben. Und mit der Zeit hat sich dort immer mehr herauskristallisiert, nicht nur eine Diskussion über die die Fakultät für Informatik der TU Wien, sondern über die Informatik generell. Und wir sind also in dieser Diskussion zusehends draufgekommen, dass die Informatik ja, aber was offensichtlich ist, nur in unserer Diskussion dann halt unterstrichen ist, eine gesellschaftliche, ökonomische, nicht nur technische Kraft der Transformation ist, sondern generell die Gesellschaft verändert im Guten wie im Bösen oder im Guten wie im Schlechten. Was danach, damals hat man auch nicht diese KI-Diskussion gehabt, die KI hat es dann unterstrichen. Und dann haben wir gesagt, okay, da muss man was machen und haben dann, ich habe dann begonnen, diesen Workshop vorzubereiten. In der Vorbereitung des Workshops war dann auch eine Konsolidierungsphase, weil es bereits andere Initiativen gegeben hat, die sich auch in diese Richtung bewegt haben. Die haben wir dann alle eingeladen. Insbesondere zum Beispiel war auch der Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds da dabei und wir haben dann 2019 diesen 2-tägigen Workshop gehabt mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen. Das ist gegangen von der Informatik bis zur Anthropologie, bis zur Geschichte, bis zur Philosophie, bis zu den Rechtswissenschaften. Und zuvor war bereits die Idee auch, dass man so etwas wie ein Dokument für dieses Treffen braucht. Und das war zuvor gedraftet und dann ist er während der Diskussion, das am Schluss diskutiert worden, dann haben wir gesagt, der Name Manifest wäre eigentlich etwas, wichtig ist, um das eine bestimmte Bedeutung zu geben. Und so ist es dann entstanden. Wir haben praktisch in einer Abschlusssitzung dieses zweitägigen Workshops die wesentlichen Inhalte definiert und haben danach in einer interaktiven, verteilten, weltweit verteilten Editieraktion in einer Woche das Manifest fertiggestellt.
Aha.
Mit mir als Chief Editor, und am Schluss war das noch 10 Tage fertig und hat jetzt in 11 Sprachen, findet sich im österreichischen, im Wiener Regierungsprogramm, es findet sich in EU-Programmen wieder. Also es ist irgendwie...
sehr erfolgreich.
Ja, es hat diese Begrifflichkeit des Manifests und auch die Frage der Gestaltung der Gesellschaft, sodass die Digitalisierung als eine positive Kraft wirkt und nicht zu zerstörerischen Elementen ist, war eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Also wir waren genau, also du kannst historisch was richtig, du kannst was Richtiges sagen, aber im historisch falschen Zeitpunkt dann vergessen solle. Oder du kannst zum richtigen Zeitpunkt was sagen. Und das war von uns zufälligerweise, sind wir zum richtigen Zeitpunkt da hineinkommen.
Also ich habe mich ja nicht wenig gewundert, als ich das gefunden habe bei Recherchen. Vor allem hat mich beeindruckt, dass ein Manifest für den Humanismus von einer technischen Universität kommt. Ist das nicht ein Alarmzeichen?
Ja und nein. Also Sie stellen eine wichtige Frage, weil das Manifest, also prinzipiell sehen wir die Wissenschaften als gleichberechtigt und nicht die Informatik als die Wissenschaft von den anderen und glauben und sind überzeugt, dass die Wissenschaften gebraucht werden zur Beherrschung dieser technologischen Entwicklung, alle. Und dass man auch kooperieren muss und eine multi-interdisziplinäre Kooperation. Warum das aus der Informatik kommt, ist, dass wir eine Gruppe waren, damals, die das in der Vorbereitung gemacht haben, die aus der Informatik eine bestimmte gesellschaftspolitische Verantwortung gefühlt haben und erkannt haben, was hier passiert. Die anderen Disziplinen kämpfen heute noch mit dieser Erkenntnis und sind teilweise noch immer nicht so weit, dass sie wissen, dass diese Transformation fundamental für sie ist. Es gibt einige Vertreterinnen und Vertreter anderer Disziplinen, die durchaus hier dabei sind, aber es gibt auch andere, die das noch immer nicht in ihrer Tragweite, in der Dimension erkannt haben.
Ja.
Das ist eher als etwas, eine Wichtigmacherei einer technischen Disziplin. Das ist der Hintergrund, warum das aus der TU Wien kommt. In der TU Wien gibt es eine Tradition schon seit den 80er Jahren eigentlich, wo man sich auch mit gesellschaftspolitischen Fragen aus der Informatik auseinandergesetzt hat, mit Technologiefolgenabschätzung, mit Human-Computer-Interface. Also insofern gibt es eine Tradition an der TU Wien, die insbesondere auch von der Studienrichtungsvertretung ganz massiv forciert wurde. Also es ist nicht im luftleeren Raum basiert, es ist basiert vor einem, sage ich jetzt einmal, für diese Themen freundlichen Umgebung und der wirklich wissenschaftlichen Erkenntnis, wie massiv diese Transformation ist. Das bis ins Geopolitische, schauen Sie es heute an, das ist eine geopolitische Dimension.
Sie glauben, dass das viele Leute nicht verstehen, was gerade passiert?
Ich glaube, dass wir noch immer auf einer Verständnisebene sind, dass wir das noch kommunizieren müssen, dass es einige noch nicht, viele weiß ich nicht, aber einige noch nicht verstehen und dass wir dort noch relativ viele Bretter bohren müssen. Aber es ist wesentlich leichter geworden. Es ist wesentlich, die Leute, vor allem mit dieser Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die ja fast wie ein Tsunami daherkommt, auch von den Medien teilweise unterstützt, wo viele Leute sich jetzt damit zu beschäftigen beginnen. Ich habe ja schon vor einem Jahr angefangen, diese Vorträge zu halten vor normalem Publikum. Gut, also vor Publikum, das jetzt nicht technisch versiert ist. Und ich muss sagen, das war am Land mit einem Saal zweimal mit 150 Leuten überbelegt, die sind gestanden. Der Vortrag war angesetzt für eine Dreiviertelstunde, ich habe 1,5 Stunden geredet und die Leute sind sitzen geblieben. Die sind nicht gegangen, die sind nicht unruhig geworden. Die haben wirklich, du siehst, dass das ein Thema ist, das die Leute beschäftigt. Und ich glaube, das muss man aufgreifen und diese Notwendigkeit der der unter Anführungszeichen Popularisierung dieses Themas vorangreifen.
Mhm. Also ich würde das Manifest ja gerne unterstützen. Ich versuche auch mein Bestes. Ja. Vielleicht meine Perspektive dazu. Ja. Ich komme aus der Zukunftsforschung. Mhm. Und wenn Sie Menschen bitten, sich die Zukunft vorzustellen, dann werden nur und ausschließlich Dinge und Technologien genannt. So gut wie nie fällt auch nur ein Satz zum Thema Mensch, was wir sind, was wir werden wollen, aus welchem Bewusstsein heraus wir uns eine Zukunft vorstellen. Diese Ebene gibt es nicht. Jetzt frage ich mich, wenn sich die Menschen nicht mal vorstellen können, wie wollen wir es dann umsetzen? Wie wollen wir einen digitalen Humanismus schaffen, wenn kein Mensch darüber nachdenkt, was eigentlich Menschsein heißt?
Sie sprechen eine bestimmte Dimension an, da gebe ich Ihnen recht, dass das drinnen ist. Ich weiß nicht, wie oft Sie unsere digitale Humanismus-Lectures verfolgt haben, die wir ja damals begonnen haben und wo wir bis jetzt 80 bis 90 Folgen bereits haben von Zoom-Online-Lectures. Aha. In diesen 4 Jahren, die eigentlich begonnen haben dann mit der Corona-Pandemie, wo wir dann online gegangen sind, das de facto Vorträge von internationalen Kolleginnen und Kollegen sind. Und Ihre Frage reflektierend und vor allem dann in der Zeit, wie wir auch über künstliche Intelligenz vermehrt diskutiert haben, haben wir immer geändert mit der Frage, die Sie stellen. Was ist der Mensch? Mhm. Wie schaut eine Gesellschaft aus? Wir haben das indirekt formuliert, weil wir in dieser ersten Diskussion des Manifests noch nicht so weit gekommen sind. Wir haben das indirekt beantwortet mit der Einhaltung der Menschenrechte global, beziehungsweise auch Nachhaltigkeit und Natur. Das sind normative Zielvorstellungen, die wir da definiert haben. Mhm. Aber wir haben nicht wir beschreiben so als ein sich annähern an eine lebenswertere Zukunft, wo wir technischer mit sozialer Innovation verbinden. Mhm. Die Frage, die Sie und die uns bewusst ist und die durchaus berechtigt ist, dann ist ja auch die Frage einer gesellschaftspolitischen Dimension. Gut? Mhm. Okay. Gehen wir in eine, und jetzt sage ich es einmal auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, in die Richtung einer sozialistischen Gestaltung der Gesellschaft? Oder gehen wir in eine eher marktwirtschaftlichen, freieren Gestaltung dieser Gesellschaft? Mhm. Und diese Diskussion haben wir bewusst nicht hier hineingebracht, weil wir glauben, dass wir einerseits die Notwendigkeit haben des Erkennens der Dimension dieser digitalen Transformation, dass wir das erkennen und dass wir da eingreifen wollen. Und da haben wir gesagt, man muss regulieren, man muss Datenschutz, man muss früh sich damit beschäftigen und, und. Und auf der anderen Seite die Gestaltung der Zukunft umschrieben haben mit menschengerechten und unseren Werten und Wünschen entsprechend. Ja. Aber was Ihre Frage betrifft, wir haben diese Wertediskussion hier in dieser Geschichte dann nicht angerissen, weil da durchaus unterschiedliche Positionen sind.
Es gibt ja auch den Aspekt der Religion. Was halten Sie vom Transhumanismus?
Also wir sind keine göttlichen Wesen, wir sollen nicht Götter werden. Wir haben uns angemutet, dass wir Götter sind und haben de facto damit sehr viel Unheil angerichtet. Mhm. Also ich bin da nicht ein Verfechter dieser trans- bzw. posthumanistischen Tendenz, die es da praktisch dem Geist ein fast ewiges Leben verspricht, wenn es uns gelingt, die Brain-Uploading zu machen, ne, was ja dort.
Ja, das versprechen die uns ja.
Und das ist ja praktisch ein religiöses Konzept. Ne? Wir trennen den Geist vom Körper. Und ich glaube, dass das ja auch die Definition der künstlichen Intelligenz limitierend ist, weil ja die Intelligenz ja nicht nur etwas Mentales ist, sondern durchaus etwas physisch Eingebettetes in den Körper und etwas sozial Verhandelbares und Erlebbares ist. Mhm. Und daher bin ich da nicht so ein Verfechter dieser Tendenz.
Mhm. Und die Verschmelzung von Maschine und menschlichem Körper, was halten Sie davon?
Die teilweise bereits passiert.
Ja.
Im medizinischen Bereich.
Mhm.
Wo es durchaus auch, was weiß ich, von Trivialdingen wie Herzschritt machen oder Prothesengestaltung, was ja durchaus etwas, also wo ich ja das positiv sehe, wo praktisch dem menschlichen Leid entgegengetreten wird durch physische oder mentale Einschränkungen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir einen Kampf für das ewige Leben und eine Substitution unserer, sage ich mal, biologischen Prozesse durch technische Prozesse bis ans Ende treiben sollten.
Da gibt es ja die Position, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen biologischem Organismus und technologischem Organismus. Sehen Sie eine Grenze?
Ja, das ist ja einerseits das, dass wir praktisch wir machen die Maschine zum Menschen, das ist die eine Geschichte. Und das zweite ist, der Mensch funktioniert wie eine Maschine. Das sind ja diese mechanistischen Vorstellungen beziehungsweise.
In jedem Fitnesscenter von Fit-In stehen genau solche Sätze, ja. Also du bist eine Maschine, du brauchst Treibstoff, das ist hochpopulär.
Ja, aber ich bin ja nicht, nur weil es hochpopulär ist, bin ich nicht ein Anhänger dessen. Die Maschine hat ja immer sowas deterministisch Vorhersagendes und das ist ja genau das, was den Menschen nicht ausmacht. Ich bin ja ein Verfechter des freien Willens. Ich bin ja jemand, der genau in einem demokratischen Prozess das Ganze ist. Wenn ich wie eine Maschine bin, dann kann ich das deterministisch prognostizieren und habe einen deterministischen Ablauf und bin ja so etwas wie ein Automat, ne? Und genau das ist ja der Mensch. Also wenn wir ich stelle mir ja nicht den Menschen, ich habe ja nicht die Vision des Menschen als Automaten, sondern der Mensch hat eine freie Entscheidung, der Mensch hat einen freien Erkenntnisgewinn, der Mensch. Und deshalb ist er auch verpflichtet, weil er genau diese Freiheit hat, sich auch in diesen gesellschaftlichen Prozess einzumischen. Und sich nicht als Opfer zu fühlen, beziehungsweise als eine deterministische, er hat keine deterministische Behandlung verdient.
Ich zitiere aus dem Manifest, da steht, technologische Innovation erfordert soziale Innovation.
Ja.
Haben Sie da ein Beispiel? Was ist so eine soziale Innovation aus Ihrer Sicht?
Ja, die Informatik ist voll von solchen Dingen. Schauen Sie sich die ganzen Wikipedia-Geschichten an. Schauen Sie sich an, die ersten Internet-Blackboards, die es gegeben hat. Die waren ja auch Innovationen und haben praktisch soziale Bedürfnisse befriedigt. Das waren ja, also das Web als solches oder das Internet, das kommt ja aus dieser teilweise amerikanischen Hippie-Bewegung raus. Ne? Das ist ja, jeder wird sein oder seine eigene Schriftstellerin. Ich kann das publizieren, ich bin nicht abhängig von zentralen Zeitungen, die entscheiden, was publiziert oder was nicht publiziert wird. Das ist ja etwas ursprünglich ein demokratischer Partizipationsprozess, der ja eine soziale Innovation dargestellt hat. Der auch die Grundlage für dieses immense Wachstum war, das da gegeben hat. Weil genau jede und jeder publizieren konnte. Also das ist ja, oder auch diese, sagen wir so, diese, was da geschehen ist in Palo Alto Research, ne, mit dem Engelbert oder wie die Kassen haben, die da diese HCI-Geschichten gemacht haben, mit der Maus und mit den Icons, das war ja etwas, wo man eine Maschine verständlicher gemacht hat.
Was war das für ein Versuch oder worum ging es da?
Das waren die Rank Xerox in Palo Alto Research Studios, die einerseits in diese Richtung gegangen sind, in die Interface-Design-Geschichten, die Kinder hingesetzt haben und geschaut haben, wie können Kinder einen Computer bedienen. Wir haben ja früher nur ein Keyboard gehabt und den grünen Bildschirm mit einer helleren Schrift. Und dann haben sie gesehen, wenn man Kinder Icons gibt, beziehungsweise eine Maus, dann können sie interaktiver sein und haben festgestellt, dass das praktisch auch für Erwachsene gilt dann. Und von dort kommt die ganze Windows-Oberfläche. Das hat dann der Steve Jobs hat das gesehen.
Okay.
Und hat das dann auf Mac hinübergebracht und der Bill Gates hat es dann in die Windows-Umgebung gemacht. Aha. Mit OS 2 zu Beginn und dann Windows. Und das kommt alles aus diesen Rank Xerox mit Palo Alto gemeinsam Research Studios, die HCI-Interaktionen. Also das war ja...
Also das sind soziale Innovationen.
Ja, das waren soziale Innovationen. Oder denken Sie Wikipedia, ne? Wo sowas wie Crowdsourcing passiert. Ne? Ich habe immer noch Elemente in der Informatik, die partizipative soziale Aspekte haben.
Aha.
Ich sehe Social Media nicht nur verteufelnd als ein Teufelswerk, wie es manchmal gesehen wird in den Medien, sondern auch als ein Partizipationsinstrument. Genau in Ländern, es gibt zig Beispiele am afrikanischen Kontinent, mhm, wo praktisch über diese Dinge Partizipation erfolgt ist.
Das ist ein interessanter Vergleich. Also aus Afrika kommen sehr viele Beispiele, die sehr positiv klingen.
Mhm.
Die negativen kommen meistens aus der sogenannten ersten Welt, also dort, wo es den Leuten fast ein bisschen zu gut geht. Da ist halt die Frage, ist Wohlstand und Digitalisierung, vielleicht verträgt sich das ja nicht.
Sie beschreiben was als Frage, was ein Faktum ist, weil es gibt Umfragen zur Akzeptanz oder zu, sagen wir so, Zukunftsängsten gegenüber der künstlichen Intelligenz. Ne?
Mhm.
Und da zeigt sich genau die Differenzierung, die Sie erwähnen. Also wir sind im Norden, im reichen Norden-Westen, sagen wir jetzt einmal, wobei das ja wesentlich pessimistischer oder dystopischer, sagen wir so,
ja,
als im globalen Süden. Das ist also statistisch signifikant.
Mhm.
Ganz große Unterschiede, wo Technologie auch als ein Kommunikationsinstrument betrachtet wird, das auch für die eigenen sozialen Bedürfnisse verwendet werden kann. Zum Beispiel das Handy ist etwas, wo also mit weniger Energie eine Partizipation im Web möglich ist, das vorher nicht der Fall war. Also insofern hat ja das ist auch eine Möglichkeit in diesem globalen Süden. Aber ich möchte ein Beispiel bringen. Es ist nicht nur im globalen Süden. Es hat über Facebook Gruppen gegeben in Italien,
mhm,
aus Sardinien gekommen, die den Salvini gestoppt haben, teilweise in Italien, wo Frauen über Facebook Gruppen mobilisiert haben, große Demonstrationen gegen Salvini, also Lega Nord in Italien, extreme Rechte. Ne?
Mhm.
Also es ist auch bei uns teilweise eine Verwendung dafür.
Das deutet eher darauf hin, dass wir im Norden, weil Sie den Norden erwähnt haben, eher soziale Probleme haben als technologische, menschliche.
Wir haben viele Probleme. Also das ist ja... manchmal denke ich mir, wenn wir künstliche Intelligenz haben, und auch Sie machen das indirekt, vergleichen wir es mit den Menschen und den Wünschen des Menschen, und dann denken wir, na bitte nicht, was haben wir für eine Welt geschaffen, wollen wir haben, dass die genauso böse ist. Ne? Also verstehen Sie, weil wenn ich mir anschaue, was da täglich passiert, was im Kleinen wie im Großen passiert.
Das ist ja die große Befürchtung, dass diese Maschinen, wenn sie uns tatsächlich sehr ähnlich werden, dann ähnlich böse sind wie wir. Und dann haben wir nicht nur uns, also untereinander böse Zeitgenossen, sondern haben wir auch noch einen riesen künstlichen Bösen.
Ja, das ist, versteckt sich hinter dieser AGI, also der allgemeinen künstlichen Intelligenz und generellen Intelligenz und was Sie ansprechen, diesen Begriff der Singularität, also das ist der Moment, wo Maschinen uns übertreffen. Gut?
Mhm.
Wobei das nicht klar definiert ist, was heißt uns übertreffen? Sie übertreffen uns ja schon in vielen Feldern heute, ne? Die können Zahlen multiplizieren, da brauchen wir Joa und solche Dinge, verstehen Sie? Und also was ist der Benchmark? Ne? Also das ist ja nicht, aha, so trivial, das ist ja. Aber das ist genau das, ich weiß nicht, Sie kennen sicher den Stuart Russell,
mhm,
das ist ein KI-Forscher von Berkeley,
mhm,
auch ein Freund des digitalen Humanismus.
Was meint der?
Ja, der sagt, also der ist auch AGI, sagt er, da muss man aufpassen, das ist eine reale Gefahr, also die generelle Intelligenz. Und der bringt, mhm, das Beispiel, das indirekt auch Ihre Frage nach der Welches Leben stellen wir uns vor? Der bringt es. Wie definiert man oder wie kann man die Regeln schreiben, dass uns dann die künstliche Intelligenz nicht beseitigt? Ne? Weil wir sind dann nur mehr die zweitklügste Spezies auf dieser Welt.
Regeln meinen Sie in den Computer?
Dass das im Programm niedergeschrieben ist. Wer sagt zum Beispiel, wir sagen da diesen Systemen verhindert die globale ökologische Krise. Das System kommt drauf, dass die wesentliche Verursacher dieser globalen Krise wir die Menschen sind. Und dann ist die Schlussfolgerung, beseitigen wir den Menschen. Ne? Ja. Da gibt es ja durchaus auch philosophische Strömungen, das Object-Oriented Philosophy, wo man die Natur, Lebewesen und gleichberechtigt sieht. Und da kann man sagen, okay, beseitigen wir den Menschen. Die Welt überlebt, das ist das Wichtigste. Ne? Die Erde als solche, und ist halt der Mensch nicht mehr dabei.
Das heißt, wir haben eine Instanz geschaffen, die sozusagen die Welt rettet und das heißt...
Uns beseitigt. Das ist eine Gefahr, die er beschreibt, und das ist ja etwas, was auch in diesem Brief steht des Future of Life Institutes, die damals in dem Jahr 23 oder 24 ein Moratorium verlangt haben, ne, im Forschungsbereich der künstlichen Intelligenz. Interessanterweise war da der Elon Musk dabei, der gleichzeitig seine KI-Firma gegründet hat. Ne? Also da ist immer sehr viel, man darf nicht immer alles glauben, was man da liest. Ne?
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Unser Leben in Europa wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Mag sein, dass du es in deinem Alltag noch nicht spürst, aber wir stehen vor Herausforderungen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Da sind sich alle, die mitdenken, einig, ob politisch links oder rechts. Was auf beiden politischen Seiten zu schaffen macht, ist, dass wir uns unsere Zukunft nur als Sieg oder Untergang vorstellen können. Utopie oder Dystopie. Wir haben kein realistisches Zukunftsbild davon, was wir aus der politischen Neuordnung der Welt, vor allem aber dem technologischen Fortschritt, machen wollen. Wie wollen wir als Zivilisation, die nicht mehr an eine Erlösung glaubt, glücklich werden? Solange diese Frage nicht öffentlich diskutiert wird, rückt eins von beiden näher: Sieg oder Untergang. In beiden Fällen muss aber erst ein Krieg her. In diesem Podcast versuche ich mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst realistische Bilder und Erzählungen einer Zukunft in Europa zu entwickeln. Das ist nicht Philosophie, denn Europa ist keine Idee mehr. Europa sind unsere Jobs, Schulen und Lebensmittel. Mit einem Abo oder einer Spende kannst du mich in meiner Arbeit unterstützen und dich aktiv an diesem Podcast beteiligen. Ich heiße Gabriel Diakowski. Du findest Näheres zu mir unter www.dguz.at. DGUZ steht für die Geschichte unserer Zukunft. Dort findest du eine E-Mail-Adresse und eine Kontonummer. Schreib mir, wen du gerne einladen würdest und welche Fragen dich beschäftigen. Danke für deine finanzielle Unterstützung und zurück zum Interview. Heute Morgen habe ich eine Meldung gelesen, dass die EU-Kommission den USA, vor allem den Big-Tech-Konzernen, erlaubt, sich zukünftig mehr ins europäische Digitalgesetz einzumischen und da auch Positionen zu verhandeln, wenn nötig. Das ist eine Reaktion der EU auf Trumps Zolldrohungen. Was sagt Ihnen das?
Das sagt, dass meine schlimmsten Befürchtungen wahr werden, die zu erwarten waren, mit Trump und der auf eine sehr relativ flexible Kommission, Europäische Kommission trifft in diesem Fall. Man sieht ja nicht nur im Bereich dort, sondern auch im Bereich der Aufrüstung und so weiter bei den diversen Treffen mit Trump, dass die EU hier sehr nachgiebig ist und eigentlich ihn hofiert, obwohl sie öffentlich zuvor anders argumentiert haben. Es war zu erwarten, dass die Big Tech mit Trump, und die Big Tech sind ja auch Trump dann willfährig geworden in den USA. Das hat man dann gesehen bei der Amtsentführung, obwohl ja ein Teil von ihnen eher für die Demokraten positioniert war. Aber die haben gesehen, das geht ums Geschäft. Und daher ist es etwas, wo die Kommission jetzt Richtung Deregulierung wieder zurückgeht. Das sieht man auch im Lieferkettengesetz, wo sie ja Dinge nachlässt. Und das ist etwas, wenn sie denn, sie ganz konkret geht es um Digital Market Act und den Digital Service Act, also einerseits die inhaltliche unter Anführungszeichen Sauberhalten der sozialen Medien und des Webs und des anderen die Interoperabilität, also dass die Systeme geöffnet werden, auch für andere Anbieter. Das war zu befürchten und die Kommission geht hier in eine Richtung, die auch schon angedeutet war zuvor mit den Meldungen, wo sie sagt, man muss deregulieren, weil es geht um die Wettbewerbsfähigkeit und. Europa muss da mitmischen. Und das bestärkt umso stärker oder unterstreicht umso stärker die Notwendigkeit einer Initiative wie den digitalen Humanismus, der ja der Hintergrund ist, warum ich da sitze.
Ich nehme wieder Bezug auf eine Schlagzeile, ich glaube vorgestern.
Ja.
Eine deutsche Firma, eine Rüstungsfirma, fordert einen Drohnenwall an der Ostflanke der EU, 100.000 Drohnen. Das suggeriert so ein bisschen den Krieg der Zukunft. Wir schicken einfach Drohnen in diesen Krieg, wir müssen dann selber nicht mehr hinfahren. Ist das digitaler Humanismus?
Nein, ich bin ja strenger Gegner dieser Weaponization, also dieser Nutzung der KI im Bereich der Kriegsführung. Also das ist etwas, also diese automatisierten Waffen, selbstentscheidenden Waffen, das ist, wir haben ein Manifest geschrieben, letztendlich sollen die Entscheidungen der Mensch treffen. Ich bin ja nicht für einen Krieg, also ich bin einer der wenigen, der heute noch eine pazifistische Strömung hat. Ich bin ja gegen diese Wiederaufrüstungstendenz, die da in Europa vor sich geht. Wo das nicht meine Zukunft ist. Aber, wo Sie recht haben, es gibt eine bereits industrielle Kooperation zwischen der Militär-, der Rüstungsindustrie und der IT-Industrie. Es gibt wesentliche Personen in den USA, wie der Schmidt, der ehemalige CEO von Google, der ja da massiv in der amerikanischen Verteidigungsministerium und Kommissionen drinnen sitzt und argumentiert für diese automatischen Waffen. Aber auch in diesem Bereich gibt es aus der Informatik heraus, interessanterweise aus der Informatik heraus, wie den, ich weiß nicht, ob Sie kennen, den Toby Walsh, W-A-L-S-H.
Gelesen schon mal, ja.
Australischer KI-Professor, kommt eigentlich aus England, der eine internationale Initiative führt, wo man gegen diese automatischen Waffen argumentiert. Also das ist nicht meine Vision. Aber meine Vision ist auch nicht die der Aufrüstung. Meine Vision ist eine friedliche Welt. Meine Vision ist Kooperation. Meine Vision ist vielleicht naiv, aber wenn wir weitermachen auf dieser Ebene der nicht kooperativen Problemlösung, dann sind wir auf der Ebene, wo wir uns am Schluss den Schädel einschlagen. Und das ist aber nicht das, was ich mir unter menschlicher Intelligenz vorstelle.
Also ich teile Ihre Meinung hundertprozentig. Das Problem ist, dass es im Moment nirgends so gefährlich ist wie in Europa. Man auf keinem Kontinent, jetzt mal den Nahen Osten weg, den tun wir jetzt mal wegblenden, so ein gutes Argument ist, Drohnen herzustellen, weil wir bedroht werden.
Ja, es ist irgendwie unter dem Begriff der Bedrohung haben wir Wiederaufrüstung argumentiert anstatt Verhandlungslösungen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was eine falsche Dimension ist.
Also Sie haben vorhin erwähnt, Partnerschaften zwischen IT und Waffenindustrie. Jetzt gibt es auch schon die Automobilindustrie. VW schaltet sich jetzt auch ein. Also es gibt jetzt auch schon Partnerschaften Auto und Waffen. Schaut nicht so aus, als würde es in die Richtung kooperativer Lösungen gehen.
Bitte machen Sie mich nicht dystopisch, weil sonst tue ich heute noch weinen. Gut, Aber VW hat ja schon während des tausendjährigen Reichs solche Kooperationen gepflegt. Gut? Also insofern.
Wir sind dagegen.
Ja, nein, aber VW hat ja eine Geschichte. Die waren ja auf Hitlers Seite. Ne? Also, es ist.
Scheint sie nicht zu stören.
Nein, das ist opportunistisches Profitstreben. Ne? Sie machen das, was Gewinn bringt, und sie kommen drauf. Es gibt ein Sondervermögen in Deutschland jetzt mit 1000 Milliarden für die Wiederaufrüstung. Na, da werden sie, die Autoindustrie wird sie denken, da wollen wir auch unseren Anteil haben. Ne? Wir haben die E-Mobilität haben wir verschlafen, holen wir uns dort was. Das war jetzt eine zynische Bemerkung.
Eine letzte Frage. Was macht Ihnen denn angesichts unserer Entwicklungen in Europa die größte Sorge?
Mir macht diese Wiederaufrüstung die Sorge. Mir macht die Wiederaufrüstung Sorge, weil mit der zunehmenden und verstärkten Technologisierung dieser Systeme, und das ja massenweise passiert, die Wahrscheinlichkeit auch passiert, dass da Fehler sind und dass so ein Krieg ausgelöst wird. Es ist nicht nur jetzt die Kriegstreiberei von einigen, sondern dass auch Systeme dann in einer solchen Situation versagen können und dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit was passiert, was keiner will.
Das heißt, man darf Ihr Manifest jetzt auch als Plädoyer gegen diese Aufrüstung lesen?
Ja, von meiner Seite, ob das alle, die das unterschreiben, weil es hat auch die österreichische Bundesregierung unterschrieben, die sehen das sicher nicht so. Insofern ist jeder Text mehrdeutig, weil die sind ja auch in der Wiederaufrüstung tätig, aber von meiner Seite her ist es so. Aber ich bin ein und ich habe das nur verfasst und dann habe ich unterzeichnet. Der Text hat dann einen, so ein Manifest kriegt ein Eigenleben, das ist dann die Stärke eines solchen Textes.
Vielen Dank fürs Interview und Ihre Zeit.
Ja.
Zum Schluss ein Zitat aus dem Manifest. Die bisherigen Grenzen zwischen dem Privaten und Öffentlichen, zwischen Mensch und Maschine, verschwimmen. Es geht um die Mitgestaltung der Politik mittels Expertise und öffentlichen Engagement, wo und wie auch immer das möglich ist. Mischt euch ein und beteiligt euch. Das war's für diese Woche. Teilt, kommentiert und erzählt es allen. Die nächste Episode gibt's nächste Woche. Danke und tschüss aus Wien.